Wann haben Sie das letzte Mal jemand sagen gehört, ich bin zufrieden, ich habe genügend, es ist ausreichend? Mal abgesehen von hochbetagten alten Menschen, da hört man das manchmal, manche sagen dann, ich brauche nichts mehr, ich habe schon alles. Aber ansonsten, der Volksmund sagt, genug ist immer ein bisschen mehr, als man gerade hat. Und deswegen wird ja aller Orten, wird die Forderung ja laut immer nach mehr und mehr. Alle wollen mehr. Wir wollen mehr Geld. Klar, da sind natürlich die Gewerkschaften ganz vorne dran. Wir wollen mehr Geld. Wir wollen mehr Freizeit. Wir wollen die 4-Tage-Woche. Wir wollen die 35, die 32, die 30-Stunden-Woche. Wir wollen flexible Arbeitszeiten, damit wir eine gute Work-Life-Balance finden. Wir wollen früher in die Rente. Wir wollen mehr Mitspracherecht. Wir wollen mehr Selbstbestimmung. Wir wollen mehr Einkaufsmöglichkeiten, mehr Auswahl. Wir wollen mehr, 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 immer mehr. Und das ist überall gegenwärtig. Mehr Geld, mehr Erfolg, mehr Freizeit, mehr kaufen, konsumieren, mehr Likes, mehr erleben, immer mehr, immer mehr. So ist zumindest der Plan, dass wir sagen, wir brauchen und wir wollen immer mehr. Und das klappt ja auch, bis zu einem gewissen Maß funktioniert es ja auch. Wir verdienen irgendwann mehr. Und wenn ein neues Auto gekauft wird, dann hat es meistens ein paar PS mehr wie das alte Auto. Der Urlaub, der hat jetzt mehr Attraktionen wie der frühere Urlaub. Im Kalender stehen mehr Termine. Aber sind wir zufrieden? Denn das Problem ist ja, es geht immer mehr. Der Horizont der Möglichkeiten ist unbegrenzt. Es geht immer mehr. Und das ist ziemlich anstrengend. Und die Frage ist, gibt es irgendwie eine Möglichkeit, mal innezuhalten, einfach mal zu genießen, zur Ruhe kommen? Was hilft es denn, wenn ich immer noch mehr ergattere, immer noch mehr und dabei die Fähigkeit verliere, mein Leben zu genießen, wie bei unserem Patienten hier beim Psychotherapeuten, der quasi unglaublich vieles hat und doch sagt, aber es fehlt immer noch was. Wenn die Träume zerplatzen, wenn vielleicht sogar Freundschaften drüber kaputt gehen, wenn die Ehe aufs Spiel gesetzt wird, wenn das Familienleben aufs Spiel gesetzt wird, wenn die Gesundheit aufs Spiel gesetzt wird bei diesem Jagen immer mehr, immer mehr, immer mehr. Und wenn ich dann irgendwann entdecke, bei diesem Jagen nach immer mehr, habe ich eigentlich das Wesentliche im Leben verpasst und die Seele bleibt auf der Strecke. Es gibt ja viele solche Beispiele, aber eines der eindrücklichsten Beispiele ist der amerikanische Milliardär Howard Hughes. Und dieser Mensch, der hat sein Leben komplett nach diesem Motto ausgerichtet, ich will immer mehr, noch mehr als unser hier Klient da auf der Couch. Das heißt, er wollte mehr Reichtum, also hat er eines der größten Finanzimperien der Zeit damals errichtet. Er wollte mehr Vergnügungen. Deswegen verführte oder bezahlte er die attraktivsten Frauen, die er mit Geld kaufen konnte. Er wollte mehr Abenteuer, also flog er Rekorde, er entwarf eines der ungewöhnlichsten Flugzeuge. Er wollte mehr Macht und deswegen hat er versucht, noch immer mehr auch Einfluss in die Politik in den USA zu bekommen, bis hin zur CIA und zum amerikanischen Präsidenten. Dann wollte er mehr Ruhm, mehr Glanz und dann hat er versucht, das alte Hollywood zu zerschlagen. Er hat Filmstudios gekauft, er hat Filmstars abgeworben. Aber wie hat das Leben dieses Mannes geendet? Man sieht es hier auf diesem Foto auf der rechten Seite ein bisschen. Michael Drosnin hat die Biografie geschrieben und er hat geschrieben, er glich einer Gestalt aus dem Horrorfilm kurz vor dem Grab. Vollkommen ausgemergelt wog der 1,93 große Mann nur noch 55 Kilo, hat einen dünnen, zerzausten Bart, der ihm bis auf seine eingesunkene Brust reichte und scheußlich lange, gelbe, krumme Fingernägel. Er hatte viele schwarze Zähne, die nur noch faule Stummel waren. An einer Seite seines Kopfes wuchs ein Tumor nach außen und er hatte unzählige Nadeleinstiche. Das heißt, Howard Hughes war drogenabhängig. Er war Junkie, ein milliardenschwerer Junkie. Und ich stelle die Frage, wenn Howard Hughes noch ein Imperium mehr dazu gekauft hätte, wenn er noch Millionen mehr gemacht hätte, wenn er noch etwas Aufregenderes erlebt hätte, hätte er dann genug gehabt? Sicher nicht. So ging es ja auch Marilyn Monroe. Mit 18 wurde sie entdeckt als Fotomodell und dann als Schauspielerin. Sie war dreimal verheiratet, auch mit einem Baseballstar und mit dem bekannten Schriftsteller Arthur Miller. Sie wurde damals von den Frauen beneidet, von den Männern wurde sie begehrt. Sie war schön, reich, berühmt und dann starb sie einsam im Bett. Mit 36 Jahren hat sie eine Überdosis Schlaftabletten geschluckt. Und wieder die Frage, wenn sie noch einen Filmklassiker mehr gedreht hätte, wenn sie noch einmal mehr auf irgendeiner großen Titelseite abgebildet worden wäre, wenn sie noch eine Affäre mehr gehabt hätte mit irgendeinem einflussreichen Mann, wäre es dann genug gewesen? Sicher nicht. Und dieses Streben nach mehr, das ist ja so alt wie die Menschheit. Und der eigentliche King, der eigentliche König von immer mehr, der lebte vor 3000 Jahren in Israel, der war reich, mächtig, begabt als alle anderen, es war Salomo. Und dieser Salomo hat gesagt, in Prediger 2 steht das, ich entschloss mich, das Leben zu genießen und glücklich zu sein. Und deswegen schmiss der extravagante Partys. Da wird berichtet, dass er am Tag musste 30 Rinder, 100 Schafe geschlachtet werden, 18.000 Kilo Mehl, dazu Rehe, Gazellen, Geflügel, damit diese Riesenpartys gemanagt werden konnten. Und dann hat er sich nur mit Dingen umgeben, die schön waren, in seinen Augen schön. Er hatte Parks, er hatte Gärten, er hatte Weinberge, Häuser, er liebte Musik. Es gab damals noch kein Heimkino, also hat er einfach Musiker eingestellt, Orchester. Die besten Leute mit den damals bekannten Instrumenten, die begabtesten Sänger. Dann hat er sich ein Harem angelegt mit sage und schreiben 1000 Frauen und Konkubinen. Und in diesem Bereich, da hat der kluge Mann offensichtlich dann seinen Verstand ausgeschaltet. Und wie lautet am Ende dann sein Fazit. Er sagt, der Mensch müht sich in sein Leben lang, um sich satt essen zu können, aber nie wird sein Verlangen gestillt. Und das heißt, er kam zu dem Fazit, auch wenn ich immer noch mehr und noch mehr und noch mehr und noch mehr habe, ich werde nie zufrieden sein. Und ich stelle mir die Frage, wenn dieser Salomo, wenn er noch ein paar Paläste gebaut hätte, wenn der seinen Fuhrpark damals noch um ein paar tausend Kamele und Pferde erweitert hätte, wenn er noch was Aufregenderes mehr erlebt hätte, wäre es dann genug gewesen? Wohl nicht. Und deshalb hier so ein paar Gedankenanregungen für alle die, die sagen, ich will das eigentlich nicht mehr. Diese Jagd nach mehr, mehr, mehr und mehr. Und das Erste, der erste Anstoß oder der erste Gedankenanstoß, genieße den Augenblick. Und das ist die gute Nachricht. Es gibt ganz, ganz viele Dinge, die sie, die du jetzt schon tun kannst und genießen kannst. Das heißt, man muss nicht erst warten bis zur nächsten Gehaltserhöhung. Man muss nicht erst warten bis zur Vier-Tage-Woche. Man muss nicht erst warten, bis man in der Rente ist. Aber wir haben das meistens verlernt. Verlernen, die Freuden des Alltags zu genießen und deswegen entgeht viel. Und deswegen einfach so eine Frage. Wann hast du das letzte Mal einfach nur etwas gegessen, getrunken, ohne dabei etwas anderes zu tun? Zum Beispiel einen Kaffee getrunken, ein Stück Schokolade oder Kuchen gegessen, ohne gleichzeitig aufs Handy zu schauen oder Mails zu checken. Wann bist du das letzte Mal auf dem Liegestuhl gelegen, hast dich entspannt, einfach nur die Wärme gespürt, ohne gleichzeitig zu lesen oder im Kopf schon wieder den nächsten Geschäftstermin vorzubereiten? Wann hast du das letzte Mal Sport gemacht und einfach nur dem Rhythmus des Abends, dem Wind in den Bäumen gelauscht, ohne gleichzeitig schon wieder mit dem Knopf im Ohr Musik zu hören? Oder wann hast du das letzte Mal gute Musik gehört, ohne dass du dabei Auto gefahren bist oder gebügelt hast oder einen Abwasch gemacht hast? Das heißt, wir haben das verlernt. Wir haben verlernt, hier und jetzt zu leben, zu genießen, sondern wir machen immer alles gleichzeitig. Wenn wir essen, dann planen wir schon, was kommt als nächstes. Und wenn wir sitzen, dann gehen wir schon in Gedanken ans nächste Projekt. Und wenn wir arbeiten, dann sind wir in Gedanken schon daheim. Und wenn wir daheim sind, dann sind wir in Gedanken schon beim Kinoabend oder beim Konzert. Mach's anders, machen Sie es anders. Nehmen Sie sich doch vor, an jedem Tag wenigstens so einen kleinen Augenblick, ein paar Minuten ganz bewusst zu genießen. Und überlegen Sie nicht, was Sie noch tun müssen und wollen, sondern das, was Ihnen einfach jetzt ins Gedächtnis oder was Ihnen einfällt. Und wenn es da noch Zeit hat, schicken Sie ein Dankgebet zum Himmel dafür. Genießen Sie einfach den Moment. Es gibt so einen alten Kanon, der spricht es aus, der heißt: Froh zu sein bedarf es wenig, und wer froh ist, ist ein König. Froh zu sein bedarf es wenig, und wer froh ist, ist ein König. Steckt viel Lebensweisheit drin, also genieße den Augenblick. Der zweite Impuls heute Morgen: sei dankbar für das, was du hast. Der Gegenentwurf zum Getriebensein nach immer mehr heißt dankbar sein und sich genügen lassen. Nun weiß ich, Genügsamkeit klingt für viele nicht positiv. Das klingt für viele nicht in erster Linie nach Befreiung von Kauf- und Konsumzwang. Das klingt nicht gleich nach Zufriedenheit und Lebensglück, sondern das für viele heißt Genügsamkeit. Das klingt für mich so nach Wasser und Brot, nach Secondhand, nach Arbeiten für Taschengeld, nach Spaßbremse und Tristesse. Dabei geht es bei Genügsamkeit nicht um eine Konsumschelde. Und es geht auch nicht quasi um Fortschrittsfeindlichkeit. Ich bin auch froh, wenn ich diese Predigt hier mit dem Computer schreiben kann und nicht irgendwo in ein Tontäfelchen einritzen musste. Und mit dem Smartphone bin ich auch glücklicher als mit dem Morse-Telegrafen. Und wenn ich bei der Hitze ins Auto steigen kann und die Klimaanlage anmachen, bin ich auch dankbar, dass ich nicht mit einer alten Postkutsche durch die Gegend fahren muss. Genügsamkeit ist also kein Lebenskonzept, wo man immer ein schlechtes Gewissen haben muss, sondern es meint einfach, dass ein Mensch mit dem, was er hat, glücklich und zufrieden ist. In Sprüche 15, 16 heißt es: Besser wenig mit der Furcht des Herrn als ein großer Schatz, bei dem Unruhe ist. Ich erinnere nochmal an den Klienten. Und das haben auch Glücksforscher ja herausgefunden. Glücksforscher haben herausgefunden an dieser Frage, wann ist ein Mensch glücklich? Und vor allem war ja die Frage, wie kann Glück gesteigert werden? Da war, weiß man schon lange, wenn die Grundbedürfnisse befriedigt sind, dann steigt die Glückskurve nur noch ganz langsam an. Selbst wenn man immer mehr und immer mehr verdient. Und wissen Sie, wann die Kurve so richtig steil nach oben geht? Dann, wenn man Geld teilt und abgibt, wenn man andere Menschen glücklich macht, dann geht diese Glückskurve richtig durch die Decke. Und noch was hat man natürlich herausgefunden? Man hat herausgefunden, dass Gemeinschaftserlebnisse mit anderen Menschen glücklicher machen als reiner Konsum. Aber das wisst ihr ja, deswegen seid ihr ja heute Morgen da. Und dann gibt uns Jesus zu bedenken, Jesus sagt: Was hat ein Mensch davon, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber wenn er zuletzt sein Leben verliert? Wenn er alles gewinnt, was man gewinnen kann, aber wenn er nicht an seine Seele denkt, wenn er nicht an sein Heil denkt, wenn er nicht an sein ewiges Leben denkt, dann ist er am Ende ein armer Mann, siehe Howard Hughes. Deswegen sei dankbar für das, was du hast. Und jetzt das Dritte. Das kommt jetzt aus diesem zweiten: sei ab und zu mal großzügig. Es ist ja interessant, wenn man nachforscht, was treibt denn eigentlich diese Gier nach mehr in uns an? Was ist der Motor? Und der Motor ist eigentlich zunächst etwas ganz Neutrales, nämlich die Sehnsucht nach Versorgung. Wir haben die Sehnsucht, versorgt zu sein und versorgt zu werden. Wer will Mangel leiden? Niemand. Wir wollen natürlich genug zu essen haben. Wir wollen ein Dach über dem Kopf haben. Im Winter ein warmes Dach, ein warmes Haus, eine warme Wohnung. Je nach Lebensalter einen Kindergartenplatz oder einen Hausarzt und so weiter. Kinderarzt. Und diese Sehnsucht nach Versorgung, die ist, wenn man so will, das ist ja ein hilfreicher Mechanismus, der den Fortbestand sichert, das ist also nichts Schlechtes. Aber nun ist es so, diese Sehnsucht, die kann in unterschiedliche Bahnen gelenkt werden. Ich mache das mal an einem Beispiel deutlich. Und zwar, da ist jemand sehnsüchtig verliebt. Und jetzt kann das unterschiedliche Folgen haben. Das kann Kreativität anstacheln, dass jemand vielleicht im Extremfall sogar mit dem Fallschirm neben seiner Angebeteten landet und macht ihren Hochzeitsantrag. Es kann aber auch anders sein, es kann nämlich so sein, dass er die Person stalkt, dass er zudringlich wird, dass er gewalttätig wird. Und das heißt, auch die Sehnsucht nach Versorgung, die lässt sich lenken, entweder sie wird gelenkt in Richtung Segen oder sie wird gelenkt in Richtung Verderben und Sünde. Und nun hat die Kirche traditionell gelehrt, wenn die Gier nach mehr dir zu schaffen macht, dann musst du einfach verzichten lernen, asketisch leben. Und wenn du es nicht schaffst, dann gehst du am besten ins Kloster. Aber in Anlehnung an den Theologen Christian Schwarz mache ich einen anderen Vorschlag, nämlich anstatt diese Sehnsucht, diese begründete und gute Sehnsucht nach Versorgung, anstatt diese Sehnsucht zu bekämpfen, sollen wir diese Sehnsucht nutzen und das heißt diese Energie freisetzen und auch in eine Richtung lenken, wo nicht nur wir davon profitieren, sondern auch noch möglichst viele andere. Wo die, die es brauchen, auch was davon haben, wo es dem Reich Gottes einen Nutzen davon hat, das Reich Gottes einen Nutzen hat. Und da gibt es jetzt einen längeren Abschnitt aus dem 1. Timotheus 6, wir haben vorhin schon einige Verse gehört. Jetzt geht es nochmal weiter, sagt der Apostel Paulus nämlich an Timotheus, den Reichen in dieser Welt gebiete, dass sie nicht stolz seien, auch nicht hoffen auf den unsicheren Reichtum, sondern auf Gott, der uns alles reichlich darbietet, es zu genießen. Interessanterweise. Also wir dürfen durchaus genießen, ohne schlechtes Gewissen. Dass sie, aber jetzt kommt es, dass sie Gutes tun. Reich werden an guten Werken, gerne geben, behilflich sein, sich selbst einen Schatz sammeln als guten Grund für die Zukunft, damit sie das wahre Leben ergreifen. Das heißt, das Gegenpol zur Gier ist nicht Verzicht, sondern der Gegenpol zur Gier ist Großzügigkeit. Großzügigkeit sammelt und verwaltet so viel sie kann, natürlich für sich und die Seinen, aber eben auch, um andere daran teilhaben zu lassen, also für die Allgemeinheit. Und das heißt, da steckt was dahinter, da steckt nämlich eine Erkenntnis, eine geistliche Erkenntnis dahinter, dass man weiß, das, was ich habe, auch was ich verdiene und was mir zufällt, auch vielleicht durch Erben und was auch immer, das ist ein Geschenk Gottes. Und Gott ist der eigentlich rechtmäßige Eigentümer. Und ich bin der Verwalter und deswegen will ich das auch nicht nur für mich selber, krampfhaft für mich selber festhalten und immer noch mehr scheffeln, sondern eben auch andere daran teilhaben lassen. Und das ist ja auch interessant, wenn man im Neuen Testament schaut, dass Jesus zu keinem anderen Thema so viel gesagt hat wie zum Thema Geld. Damals zu Mammon. Und seine Predigt zusammengefasst, die heißt eigentlich, dienst du noch dem Mammon, dem Geld, oder dient dein Mammon schon dir bzw. Gott? Das ist die grundsätzliche Frage, die hat Jesus damals schon gestellt. Und Martin Luther hat gesagt, aus diesem Hintergrund, es sind Leute, man muss sich dreimal bekehren. Dreimal bekehren. Drei Bekehrungen sind nötig. Er hat gesagt, einmal muss sich unser Herz bekehren zu Gott, zu Jesus hin. Dann aber auch unser Verstand, unser Denken, zweite Bekehrung. Und dann hat er gesagt, und als letztes, als drittes muss sich unsere Geldbörse bekehren. Drei Bekehrungen. Und das heißt, großzügig sein. Und das hat jetzt nichts mit absoluten Zahlen zu tun, auch wenn jemand verhältnismäßig, im Durchschnitt, wenn jemand verhältnismäßig wenig hat, kann er trotzdem auch großzügig sein, im Rahmen seiner Möglichkeiten. Also deswegen sei ab und zu mal großzügig. Und jetzt kommt noch das letzte, der vierte Punkt. Gib dich nicht mit zu wenig zufrieden. Diese Sehnsucht nach mehr steckt drin und das ist gut so. Das ist positiv. Denn es weist hin auf ein Mangelsyndrom unserer Seele und damit etwas wird deutlich, es gibt etwas in uns, das nicht durch nichts in dieser Welt ausgefüllt werden kann. Und aus der Bibel erfahren wir, dass wir ein Gedanke Gottes sind, eine lebendige Seele, von Gott geschaffen und dass wir so geschaffen sind, dass wir eigentlich in einer Beziehung zu unserem Schöpfer leben. Und dass diese Beziehung zu unserem Schöpfer uns wirklich erfüllt. Und Gottes Ziel ist deswegen viel mehr, als dass wir möglichst viel besitzen, möglichst viel konsumieren, möglichst viel erleben, sondern dass wir natürlich zunächst unseren Schöpfer und Heiland kennenlernen, dass wir eine Beziehung zu ihm haben, dass wir erkennen, was hat er in mein Leben hineingelegt, seinen Plan erkennen und in dieser Welt umsetzen. Und dass er uns erfüllt mit seiner Liebe und seinem Frieden. Und da kommt ja dieser berühmte Satz, den habt ihr ja alle schon x-mal gehört, aber der gehört natürlich hier an diese Stelle natürlich dahin, von Augustinus, der ja gesagt hat, unruhig ist unser Herz, Gott, bis es Ruhe findet in dir. Oder man könnte es auch so sagen, es gibt in unserem Herzen, in unserer Seele einen Raum, der durch nichts und gar nichts anderes in dieser Welt ausgefüllt werden kann als durch Gott. Oder durch Jesus. Oder durch, kann man ja sagen, durch den Heiligen Geist. Und diese Erfahrung machen ja jetzt schon Menschen seit Urzeiten. Wie gesagt, schon der Salomo hat es erlebt im Alten Testament und natürlich vor allem auch seit über 2000 Jahren im Christentum. Nur einer kann wirklich diesen tiefen, letzten inneren Durst und Hunger und Sehnsucht stillen. Und das ist Jesus. Und Jesus hat einen interessanten Satz gesagt. Jesus hat gesagt, ich bin gekommen, um ihnen das Leben zu geben. Und zwar Leben im Überfluss. Nicht ein bisschen Leben, nicht mangelhaft, sondern Leben im Überfluss. Das wahre Leben bei Jesus. Und je mehr wir uns für Jesus Christus öffnen, ihm unser Leben öffnen, je mehr er Zentrum wird in unserem Leben, desto freier werden wir auch dann gegenüber eben diesem Allgemeinen immer mehr, immer besser, immer höher, immer schneller, immer größer und so weiter. Desto zufriedener und dankbarer werden wir, weil wir das erkennen, dass bei ihm Freude ist und bei ihm Frieden und Hoffnung und Sinn in Hülle und Fülle und Vergebung und jeden Tag eine neue Chance. Und deswegen, wenn Sie etwas suchen und suchen, wie kann mein Hunger gestillt werden nach diesem Meer? Dann bist du, dann sind Sie bei Jesus an der richtigen Adresse. Und dann können Sie Jesus bitten, dass er in Ihr Leben kommt und Sie ausfüllt. Und deswegen, Sie können zu Jesus sagen, Jesus, du bietest volles Leben an, ein Leben, das im Auf und Ab mit Sinn erfüllt ist, das in vielen krassen Farben leuchtet, wo man sich so richtig lebendig fühlt, dauerhaft. Und es tut mir leid, dass ich mein Glück bislang woanders gesucht habe. Vergib mir. Danke, Jesus, dass du für meine Schuld am Kreuz gestorben bist. Heile, befreie, verändere mich so, wie du mich geplant hast. Jesus, übernimm die Leitung in meinem Leben. Ich will dir vertrauen. Und alle Meersucher sagen Amen.